Hier ist der Anruf, hier ist eine neue Folge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Und dieses Format ist ja dafür bekannt, dass wir innerhalb eines Gesprächs lustig, traurig, dramatisch sind und alles zusammen geht. Und so ein bisschen ist es auch dieses Mal. Es geht beispielsweise um Fahrerflucht, es geht um Lego-Sets und es geht um Long-Covid. Das hat nämlich Lena.
Und es war auch so spannend für uns, weil obwohl wir uns alle irgendwie informieren, obwohl wir alle schon mal Long-Covid gehört haben, ich glaube, wir alle haben gar keine Vorstellung, wie heftig das dein Leben verändern kann. Davon erzählt Lena, ich finde es großartig, dass sie trotzdem noch eine gute Laune in ihrem Leben behalten hat und das sehr unterhaltsam rüberbringt. Falls ihr schon euch bei dem Titelbild jetzt gerade fragt, ist das wirklich? Oder nee, der sieht doch ein bisschen anders aus. Die Geschichte zu diesem Cover und was das alles auch mit bekannten Shows im deutschen Fernsehen zu tun hat, ganz am Ende von dieser Folge von Der Anruf.
Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 151. Long, Long Covid. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und...
Hi, hier ist die Lena. Guten Tag.
Wir müssen uns, glaube ich, gerade noch mal selbst kurz fangen, weil wir wissen gar nicht mehr, wie es geht. Wir hatten jetzt eine kurze Pause, aber es ist schon mal schön, dass du da bist, Lena.
Ja, während andere Podcasts in die Sommerpause gehen, kommen wir zurück, weil dann ist einfach weniger Konkurrenz, weißt du? Da werden wir jetzt durch die Decke gehen.
Das ist eine gute Taktik, würde ich sagen.
Seit Wochen versuchen Clemens und ich auch zu telefonieren. Privat schaffen wir nicht, aber immerhin kriegen wir einen Anruf hin, so. Mit dir, Lena, wir wissen noch nichts über dich. Also ich weiß gerade wenig über Clemens, aber über dich weiß ich so gar nichts. Das ist das Grundprinzip von diesem Anruf, wer vielleicht neu dabei ist. Wir reden mit x-beliebigen Menschen, ohne irgendwas zu wissen. Wir haben gerade in der Sekunde, wo es losging, überhaupt erfahren, dass wir mit Lena reden. Das kannst du bestätigen?
Ja, kann ich bestätigen.
Und wir werden dich jetzt kennenlernen mit den paar Fragen, die wir uns... Haben wir uns die ausgedacht oder sind da mittlerweile auch KI-Fragen dabei?
Nee, das sind noch man-made.
Macht ihr das inzwischen schon mit ChatGPT oder wie?
Nee, aber eigentlich ist das eine ganz gute Idee.
Das ist gar nicht meine Stimme, die man hört, das ist der Computer. Lena, das sind unsere Fragen, mit denen wir dich kennenlernen möchten. Wir fangen wie immer an mit dem Erstkontakt.
Lena, wie alt bist du?
27.
Wo wohnst du, Lena?
In Bobingen, südlich von Augsburg.
Oh, habe ich lange Zeit gelebt.
Ich weiß.
Okay. Was ist dein Beruf, Lena?
Ich bin in der Krankenpflege.
Das hört man vielleicht nicht im Podcast, aber man hat dann am Anfang gehört, dass die irgendjemand mit der Technik hilft, damit wir uns unterhalten können. Die Person mal ausgenommen, offensichtlich, ich nehme mal an, dein Mann, dein Freund, whatever. Mit wem hast du vor diesem Anruf zuletzt gesprochen?
Ich glaube, das war die Kassiererin gestern beim Einkaufen.
Jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, wer das war, der dir geholfen hat.
Mein Mann.
Worauf ist die Lena richtig stolz?
Dass sie gerade so gut durchhält.
Womit hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ich gehe davon aus, dass du dich strafbar gemacht hast.
Es war tatsächlich nur ein Klau von gedruckten Fotos beim DM. Ach nee, Moment, ich habe auch noch quasi eine Fahrerflucht begangen.
Von 10 auf 100 gesteigert in 10 Sekunden.
Was fehlt der Lena in ihrem Leben?
Vollkommene Gesundheit.
Wann hast du dich zum letzten Mal bei jemandem entschuldigt und wofür?
Die Woche in der Arbeit bei einem von unseren Ärzten, weil ich einen falschen Patienten reingebracht habe.
Okay.
Was ist dein Hobby, Lena?
Momentan vor allem puzzeln.
Wenn wir der Lena auf der Straße begegnen, die einfach nur so sehen, was würden wir nicht über dich denken, obwohl es zutrifft?
Dass ich Sport mache.
Wir behaupten ja immer, wir machen diesen Podcast, um Deutschland nochmal ganz anders kennenzulernen, um wildfremde Menschen kennenzulernen, spannende Geschichten, die wir sonst nie hören würden, aber eigentlich machen wir dieses ganze Tuhuwabu nur für diesen einen Moment, wo du deinen besten Witz erzählst.
Moment, da muss ich jetzt ganz mal kurz mein Handy holen. Ich glaube, Johannes, du bist der beiden von euch beiden, der Flachwitze mag, oder?
Was heißt Flachwitze mögen? Manche haben einfach, weißt du, die haben räumliches Denken, andere sind lyrisch veranlagt. Ich bin halt intellektuell auf dem niedrigen Niveau, dass das genau mein Ding ist. Formulieren wir es so.
Also, was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Jumping?
Na, Johannes, komm, den knackst du doch, oder?
Es hat bestimmt was mit dem Geräusch zu tun beim Aufschlag oder so. Oder es gibt nur einmal einen Aufschlag.
Ja.
Scheißegal, ob ich Kinder gezeugt habe. Scheißegal, ob ich ein Studium bestanden habe. Darauf bin ich gerade stolz, dass ich einen Flachwitz durch angestrengtes Nachdenken auflösen konnte. Wow. Puh. Okay, das war der Anruf für heute. Vielen Dank, Lena.
Wenn ich kurz direkt bei einer Sache nachfragen darf. Jo. Du hast dem Arzt den falschen Patienten reingebracht. Ist es relativ früh aufgefallen oder erst nach der OP?
Es ist sehr früh aufgefallen. Nee, es ging um eine OP-Vorbereitung. Also da, wo ich gerade arbeite, bereiten wir quasi die Patienten für die OPs vor, also Aufklärung, Narkosearzt und so. Und da kommen jeden Tag so ungefähr 10 Patienten. Und wenn man kein Personen- und kein Namensgedächtnis hat, muss man halt immer die Namen aussprechen und die Patienten aufrufen. So, wenn jetzt aber der Herr Meier auf den Namen Schmidt reagiert, ist das halt kacke.
Weil der so nervös war oder weil der, weißt du, warum macht man das? Warum reagiert man
das
darauf?
Das passiert regelmäßig. Wir hatten auch schon mal eine Patientin, die hat sich unter dem falschen Namen für was operieren lassen, während sie gar nicht wegen der OP da war. Da ist es vor dem OP noch aufgefallen und die wurde 10 Mal mit dem Namen unterwegs angesprochen. Man weiß es nicht.
Und die hat sich mit dem falschen Namen angemeldet? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nee, wie war das damals? Die lag also in einem Zweibettzimmer. Und die Namen, wir haben draußen an der Tür haben wir die Namensschildchen und die waren falsch rum. Also Fenster und Türplatz vertauscht. Ah, und dann okay. Ich glaube, das war eine Auszubildende, hat die für OP rausgefahren und hat sie mit dem Namen angesprochen und hat auch gesagt, es geht jetzt in OP und die Patientin hat halt genickt.
Obwohl auch mit ihr gar nichts abgesprochen war. Und
nö, und dann kam der Transportdienst und hat sie mit dem Namen angesprochen. Dann kam nochmal irgendjemand, im OP wurde sie mit dem Namen angesprochen. Und dann hat jemand aufs Namensbändchen geschaut.
Oh, zum Glück.
Wow, also noch vor der OP.
Krass. Und ich meine, wir lachen jetzt so nett. Zum Glück ging das ja gut aus. Und auch als du jetzt die falsche Patientin reingeführt hast, hat sie ja schnell aufgeklärt. Aber auf so einer Skala von 1 bis 10 sagt dann der Arzt, naja, passiert. Oder faltet er einen zusammen, weil er sagt, hören Sie mal zu, Frau Lena.
Kommt sie auf den Arzt an, aber der Arzt sind also, jetzt diese Woche, der Arzt fand es ziemlich witzig. Der hat mich den Rest der Woche damit aufgezogen.
Fair enough.
Ja. Und damals, der OP hat selber nichts gesagt, weil die hatten sie ja auch mit dem falschen Namen angesprochen und die Patientin hat nicht reagiert, deswegen.
Ja, okay, das ist ja da, also.
War schon mal ausgeschlossen, dass der Fehler allein bei uns lag.
Wow. Aber krass, was denken dann so Leute? Sind die so aufgeregt? Sind die so eingeschüchtert? Denken die, ich bin im Krankenhaus, wenn jemand was von OP sagt, dann wird schon seine Richtigkeit haben?
Ja, das war eine ältere Dame wahrscheinlich, hat die einfach auf den Arzt vertraut, man weiß es nicht. Aber es passiert regelmäßig, dass Leute auf den falschen Namen reagieren.
Okay, aber du warst noch nie bei was dabei, wo jetzt wirklich zum guten Schluss der Frau das linke Bein amputiert wurde und dann steht auf einmal jemand mit Krücken in der Tür und sagt, was ist eigentlich mit mir?
Okay. Hatte ich noch nicht.
Und was für Art von Operation bereitet ihr da vor? Also über was reden wir so ganz grob?
Alles, was urologisch ist. Also Harnleitersteine, auch große OPs wie Prostata oder Harnblase raus.
Okay, also was auch ein bisschen von der Psyche her, glaube ich, an die Substanz geht vielleicht für die Patienten, oder?
Mitunter, ja.
Jetzt arbeitest du im Krankenhaus, hast aber auch in mehreren Fragen schon angedeutet, dir geht es gerade gesundheitlich selber gar nicht so gut. Du arbeitest aber parallel trotzdem noch weiter.
Ja, richtig? Genau. Ich hatte Corona vor 2,5 Jahren. Und hab immer noch mit den Spätfolgen zu kämpfen. Genau.
Heißt
chronische Erschöpfung, heißt Muskelschmerzen, heißt Nervenschmerzen, heißt Kopfschmerzen, die ich vorher nie hatte. Heißt kognitive Einschränkungen, die man jetzt so im Gespräch nicht merkt. Heißt im Endeffekt, ich habe mal alle Symptome, die ich habe, zusammengeschrieben. Ich komme auf 1,5 Seiten. Durchs gesamte Organsystem durch.
Und das ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damals gegen Corona impfen lassen. Ich hatte irgendwann Corona, das sehr, sehr spät, als ich schon dachte, ich gehöre zu denen, die es nicht mehr kriegen können. Also wirklich so vor letzten Spätsommer. Mhm. Das heißt, du hattest Corona, warst du geimpft oder nicht geimpft?
Nee, ich war nicht geimpft. Das war Dezember 20, also vor den Impfungen. Da ist es gerade angelaufen.
Ah, du warst ganz früh sozusagen.
Ja, okay. Zweite Welle.
Und wie war das damals, als du das hattest? Hat es dich voll niedergerissen oder?
Im Endeffekt war es wie eine Grippe.
2 Wochen oder wann warst du dann durch?
Nie. In Quarantäne, in Quarantäne also, war ich 4 Wochen.
Okay.
Weil das Gesundheitsamt sich nicht getraut hat, mich rauszulassen, weil ich immer noch Fieber hatte.
Okay, naja gut, du arbeitest im Gesundheitssystem, da sollte man safe sein, wenn man wieder zurückgeht, denke ich.
Naja, ich könnte jetzt erzählen, dass das Gesundheitsamt mich irgendwie irgendwann geraten hat, ich soll das Fieber jetzt medikamentös drücken, damit sie mich da rauslassen können.
Aber erzähl mal, also du hast Corona gehabt oder du hast gerade gesagt, also was ist dann passiert und wann hast du gemerkt, das geht gar nicht weg? Und wie hat sich das entwickelt?
Ja, also im Endeffekt habe ich schon gemerkt, dass ich halt überhaupt nicht mehr fit werde. Einfach alles sau anstrengend. Wie gesagt, also stell dir vor, du hast die ganze Zeit so einen grippalen Infekt. Damit kann man es am besten schreiben. Jetzt bei mir. Ich habe eine relativ leichte Form davon. Aber im Endeffekt, also ich habe früher auch an dem Tag, wo ich krank geworden bin, noch 10 Kilometer Spaziergänge gemacht. Mit einem relativ flottem Tempo. Und ich bin halt nach Corona das erste Mal raus und 100 Meter waren zu viel. Also ich hatte von Long-Covid gelesen schon auf Twitter. Und ich hatte den großen Vorteil, dass meine Hausärztin auch ein Longie ist. Also auch Long-Covid hat. Okay. Deswegen hat die das relativ, also sie hat selber gesagt, dass sie auch lange Symptome hat und dass ich einfach abwarten soll und langsam machen. Und dann machst du das halt, versuchst knapp an die Grenzen zu gehen von einer körperlichen Belastbarkeit, aber nicht drüber. Weil dafür zahlst du, das merkst du relativ schnell. Und irgendwann hast du gemerkt, dass die Grenzen sich halt nicht mehr nach hinten verschieben.
Puh. Also ich habe das so, eine Kollegin von mir, die auch super sportlich, bla bla bla, die hatte Corona und die hatte, ich glaube, so 3-4 Monate, also dass die Firma, wo wir gemeinsam, ich bin ja Freiberufler, arbeite an mehreren Stellen und die Firma, wo wir da arbeiten, die ist im 3. Stock, da gibt es keinen Aufzug. Und die kam dann immer sozusagen die Treppen hoch und musste dann oben erstmal warten, bis sie wieder sprechen konnte, weil sie so außer Atem war. Es hat sich dann aber irgendwann tatsächlich, also ich glaube, sie hat so 3-4 Monate damit gehadert und irgendwann war das dann weg. Das ist also alles bei dir geblieben? Also du fühlst dich immer noch so wie 2020?
Es hat sich verändert, es ist auch ein bisschen besser, aber es ist jetzt seit 1,5 Jahren stabil.
Aber du gehst wieder arbeiten?
Ja, aber geht nur, also erstens nur 4 Stunden am Tag, zweitens mit stark angepasstem Arbeitsplatz und es geht auch nur, weil ich Kolleginnen und einen Chef habe, die mega sind. Wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Pause, muss jetzt mal schnell durchschnaufen, dann mache ich das einfach. Und das, was ich mache, ist im Endeffekt viel Sitzen und wenig Denken.
Stichwort Denken, weil also die körperlichen Spätfolgen bei Long-Covid hat man ja schon relativ häufig gehört. Mir war jetzt die kognitiven Einschränkungen, die du vorhin nur so erwähnt hattest, die man im Gespräch jetzt nicht merken würde. Was meinst du damit genau? Weil das habe ich noch nie so gehört.
Das haben auch viele, also ich sag gleich, was bei mir war, aber ich habe eine Freundin aus der Reha, die bei den kognitiven Tests so schlecht abgeschnitten hat, dass man ihr gesagt hat, dass sie eigentlich eine Betreuung braucht. Das nur mal so am Rande. Die ist auch Mitte 30. Und ich bei mir selber, das Denken ist teilweise stark verlangsamt. Parallele Aufmerksamkeit ist ganz schlecht. Kurzzeitgedächtnis ist bescheiden. Also ich merke es gerade so in der Arbeit, wenn jetzt ein Arzt kommt und sagt, du musst bitte bei dem und dem Facharzt anrufen, ich brauche für den Patienten die Befunde. Und ich schreibe es mir nicht sofort auf. Dann weiß ich, ich soll bei irgendeinem Arzt anrufen wegen irgendwas. Aber was es war, keine Ahnung mehr. Auch so dieses, heißt Arbeitsgedächtnis, also so Schritte nacheinander heißt, ich stelle die Kartoffeln hin, bringe den Müll raus und weiß noch, dass da Kartoffeln auf dem Herd stehen. Heißt bei mir heutzutage, ich stelle die Kartoffeln auf den Herd, lege mich 5 Meter entfernt aufs Sofa, damit ich dran denke, dass da Kartoffeln stehen, und wundere mich 10 Minuten später über das komische Geräusch vom Herd. Oder ich stelle mir irgendwas zum Anbraten hin, drehe mich weg, um irgendwas anderes zu schneiden, und wundere mich plötzlich, dass da auf dem Herd was brutzelt.
Also, es ist blöd, dass mir nur so ein schlimmes Wort einfällt, aber so eine Alltagsdemenz quasi irgendwie, wenn man das mal ganz lapidar ausdrücken möchte.
Ja, ist es im Endeffekt.
Wow, das ist ja eine massive Einschränkung für dein tägliches Leben dann auf allen Ebenen, oder?
Ja. Es läuft halt unglaublich viel über Handy, über Zettel, über Erinnerungen, über Wecker im Handy.
Hast du irgendeine Perspektive damit?
Nö, das ist der Witz. Das Ding ist, das ist bei jedem so unterschiedlich. Es kann sein, dass es so stabil bleibt, wie es ist. Es kann sein, dass es sich plötzlich verschlechtert. Es kann sein, dass es plötzlich besser wird. Das weißt du nicht. Also wir hatten jetzt auch in der Reha, wir haben MS-Kranke getroffen, was ja auch eine absolute, Entschuldigung, Scheißkrankheit ist. Die selber gesagt haben, sie würden nicht mit uns tauschen wollen, weil sie können sich darauf einstellen, dass es irgendwann langsam schlechter wird. Aber bei uns weiß das halt nicht. Ein Tag nach dem anderen leben. Ich weiß auch jetzt nicht, also es ist relativ stabil, aber es gibt schon so Schwankungen. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie es mir heute Abend geht oder morgen.
Jetzt klingst du im Gespräch mit uns relativ aufgeräumt. Ist vielleicht auch einfach nur die Wirkung, weil wir dich nicht sehen. Vielleicht ist das auch der Background mit deiner medizinischen Tätigkeit. Aber wenn du, und du sagst, wenn du nicht darüber reden möchtest, ne, bitte.
Alles gut.
Du kennst die Frage noch nicht. Aber wenn du sagst, die Nein, ernsthaft, die letzten 1,5 Jahre waren relativ stabil. In den Spätfolgen, die du immer noch spürst, hat sich jetzt nicht so groß viel geändert. Das mal in die, ich meine, wie alt bist du? Unter 30, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wo ist mein Zettel? Ja. 27. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, also es kann besser werden, vielleicht aber auch nicht, vielleicht auch schlechter. Was geht dir durch den Kopf, wenn du über die nächsten 10 Jahre nachdenkst?
Denke ich nicht drüber nach. Was ich dadurch gelernt habe, ist tatsächlich einfach von einem Tag zum anderen leben. Weil wenn du darüber nach, also ich bin relativ froh drum, dass ich psychisch erstens stabil bin, ich sehe es relativ entspannt. Und wenn ich jetzt anfange, über die Zukunft nachzugrübeln, dann würde ich durchdrehen. Eben weil du es halt nicht weißt.
Und es gab noch keinen Durchdrehmoment?
Es sind mal ein paar Minuten, wenn irgendwas ist, also keine Ahnung. Was hat man? Also zum Beispiel, neulich wollte meine Schwester zum Frühstück kommen mit meinem Neffen und der ist halt 2 Jahre alt, der ist im Kindergarten, der war rotzen erkältet. Wollte ich nicht da haben, weil ich mich einfach nicht nochmal anstecken will. Und das sind dann die Momente, wo du einfach alles hast. Und einfach keine Lust mehr auf den Scheißdreck. Aber das ist dann eine halbe Stunde und dann ist wieder gut.
Wie ist denn das so, ich sag mal, mit der Akzeptanz dieses Themas allgemein? Also ich habe so mich vor kurzem noch mit jemandem drüber unterhalten. Und so nach dem Motto, so Gespräche führt man manchmal sowas, find, Mensch, weißt du noch, vor einem Jahr, wir sind noch alle mit Masken rumgelaufen und so, und wie weit das jetzt weg ist und wie geil, dass das vorbei ist und dass wir sozusagen hinter diesem Thema einen Punkt machen können. Und eigentlich will man ja Corona ganz unbedingt hinter sich lassen, kannst du aber nicht. Sind Leute genervt, wenn du davon anfängst, oder haben die Mitleid, oder was kriegst du so für Reaktionen?
Also jetzt mein persönliches Umfeld ist tatsächlich ziemlich entspannt und ziemlich verständnisvoll. Das ist aber leider, was ich mitgekriegt habe, nicht so ganz die Regel. Es ist total unterschiedlich. Es sind ganz viele, die sagen, es ist halt die Psyche, was nicht sein kann. Wie ein Arzt von mir mal so schön gesagt hat, wenn das jetzt wirklich psychosomatisch wäre, dieses Syndrom tritt weltweit auf. Wie soll denn bitte plötzlich ein großer Teil der Weltbevölkerung auf einmal anfangen zu spinnen?
Boah, ich stelle mir das jetzt, also wenn ich jetzt so denke, Ende 20, 21, 22, also seit 2,5 Jahren hängst du mit dieser Scheiße rum. Ist aber, also gut, Johannes hat gerade schon gefragt, du hast jetzt irgendwie keinen Breakdown, aber so ist man Leid? Ist man wütend? Ist man, was ist man damit? Was ist so ein Gefühlszustand, den du damit assoziierst?
Es klingt saublöd, aber momentan tatsächlich einfach zufrieden. Kommt daher, dass es eben stabil ist, dass ich es geschafft habe, oder immer wieder schaffe, mich zu bremsen, wenn ich zu viel machen will. Aber also es gibt Momente, da bin ich stinkesauer. Ich kenne auch eher so eben die Freunde aus der Reha, denen geht es allen schlechter als mir. Und die sind alle stinkewütend auf die Krankheit. Und ich selber, ja, natürlich habe ich die Schnauze voll, aber wie gesagt, irgendwie dadurch, dass es stabil ist und dadurch, dass ich ein Umfeld habe, das mich mitträgt, geht's eigentlich.
Die letzte Frage dazu, also zumindest von meiner Seite, weil wahrscheinlich redest du ja schon oft genug darüber.
Wir können dir fragen, alles gut.
Mir geht ja schon die Muffe, wenn Menschen in den letzten Jahren und auch heute immer noch gesagt haben, ja, Corona ist gar nicht so schlimm, ist nur eine Grippe, wo ich sage, ja okay, eine Grippe kann aber auch richtig hart sein. Menschen, die auch dieses Long-Covid irgendwie so wegreden aus Weltanschauungsgründen oder was auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen. Also es macht mich ja schon wütend, ne? Wie man so die Wissenschaft wegfegen kann, nur weil es einem nicht im eigenen Weltbild sinnvoll erscheint. Wie ist es für dich, die da so mittendrin steckt? Wenn du irgendwas liest, irgendwelche Äußerungen, vielleicht auch sogar von Menschen, die im Bundestag sitzen, Klammer auf AfD, Klammer zu, oder andere Personen des öffentlichen Lebens da was sagen. Spätestens da hätte ich den Ausraster, nachdem ich nachgefragt habe. An deiner Stelle.
Absoluter Hass. Ich bin ein friedliebender Mensch, aber es gibt vor allem eine Person, der Typ, der mich vermutlich angesteckt hat, ist ein ehemaliger Arbeitskollege. Und der hat damals ungefähr 25 Leute bei uns auf Station infiziert. Und der hat später, also er selber hat überhaupt keine Symptome, deswegen kann ich auch relativ sicher sagen, dass er es vermutlich war. Der hat später zu einer Kollegin von mir gesagt, dass ich ja bloß daheim bleibe und keinen Bock auf Arbeiten habe, weil Corona ist ja nicht so schlimm. Das ist diese eine Person, die weckt, also ich sehe ihn ab und zu bei uns in der Arbeit, wenn er mal an mir vorbeiläuft, der grundsätzlich das Gefühl in mir weckt, ihm einfach eine reinzuhauen.
Das war mal diese Argumentation, ne? Alle Wissenschaftler auf der ganzen Welt sagen, es gab Corona. Alle sagen, es waren harte Folgen, wie viele Menschen daran gestorben sind. Long-Covid wird zumindest untersucht. Und dann sagen so Leute wie, ja, bei mir war Corona nicht schlimm. Ja, hoi, ich kann mit dem Typ, mit dem ich gestern trinken war, der hat lange nicht so einen Kater wie ich heute. Und trotzdem habe ich aber einen Kater heute. Also das ist immer so Quatsch, aus der eigenen Erfahrung auf alle anderen zu schließen. Ja, okay. Macht dich verständlicherweise wütend.
Ich hab nur noch eine Frage dazu, weil ich schändlicherweise, weil es mich überhaupt nicht betrifft, ich dieses Thema immer nur so am Rande, so in meinem Nachrichtenstream irgendwie so ab und zu mal wahrnehme, dieses Long-Covid-Thema. Ich habe aber irgendwas, wirst mich wahrscheinlich gleich nicht korrigieren, falls es nicht so ist, die Politik hat doch das Thema irgendwie erkannt und irgendwelche Gelder oder irgendwas gemacht oder gar nicht? Korrigier mich bitte, Lena, oder stimm mir zu.
Also sie haben jetzt gerade drüber geredet, dass es Forschungsgelder geben soll. Der Witz ist, das Krankheitsbild an sich gibt es seit Jahrzehnten. Heißt MECFS, okay. Heißt, ich krieg's gerade nicht lang raus, aber ist im Endeffekt diese chronische Fatigue, also chronische Erschöpfung. Kannst du nach jeder viralen Erkrankung kriegen? Haben ganz viele.
Diese Dauermüdigkeitsphänomen.
Sag bloß
oder?
Nicht Müdigkeit, damit wirst du gesteinigt von manchen.
Okay. Erschöpfung. Dieses Dauererschöpfungsproblem.
Entschuldigung. also das kannst du nach jeder viralen. Ich habe schon Leute ausrasten sehen wegen der Wortmüdigkeit.
Erschöpfung. Ich schreibe mir Erschöpfung hier. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Es wird nicht nochmal passieren.
Also dieses MECFS kannst du nach jeder viralen Erkrankung kriegen. Ist, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, dass die ersten Aufzeichnungen drüber Mitte 20. Jahrhundert entstanden sind. Kommt ganz oft nach Grippe, nach Epstein-Barr zum Beispiel, nach Masern. Ist nur bei Corona stärker an prozentualen Fällen, die es danach trifft, deutlich mehr. Deswegen kommt es jetzt so gehäuft und wird halt, das ist das Krasse daran, totgeschwiegen.
Ich meinte aber auch, also Forschung super, ich meinte aber auch, für die Betroffenen gibt es da irgendeine Hilfe?
Ja, die haben jetzt eine Seite geschaltet, wo man sich informieren kann. Ich habe jetzt selber noch nicht geschaut, weil es gibt dann halt auch wieder diese sogenannten Long-Covid-Ambulanzen, wo du dann wieder nur als psychosomatisch abgestempelt wirst. Was dann halt die Frage ist, wie viel Hilfe das tatsächlich ist. Also ich bin in einer, ich habe eine super Ärztin, aber ich habe es auch schon von ganz vielen gehört, dass dann halt diese Long-Covid-Ambulanzen am Ende des Tages nur auf der psychosomatischen Schiene sind. Was halt nichts hilft.
Also ist es jetzt nicht so, dass man denkt, wie gut, dass da was passiert, sondern das findest du ist eher unzureichend.
Ja, und es ist halt noch so ein bisschen abwarten, weil es gab von der Politik schon viele Versprechungen. Dann haben sie wieder nichts eingehalten. Also ich glaube an nichts, was nicht gerade konkret passiert. Sag mal so.
Boah, Mann, dann kann man dir bei dem Thema ja wirklich einfach wünschen, dass die unsteten Tage weniger werden und es dir langfristig hoffentlich irgendwie besser gehen wird, Lena, mit dem
Danke,
Thema.
Ich würde abwarten. Noch eins vielleicht. Man sieht es den Leuten nicht an. Man sieht es auch mir nicht an. Das ist auch ein ganz riesiges Problem. Mhm. Und was auch kaum einer weiß, ich habe es vorhin kurz angerissen, wenn wir uns überanstrengen, hat es üble Folgen. Fängt mit Symptomverschlechterung an, kann eine dauerhafte Symptomverschlechterung sein. Und das reicht, also bei den schweren Fällen ist Überanstrengung schon teilweise, wenn sie mal aufstehen, um sich ein Brot zu schmieren. Das vielleicht noch zum Abschluss.
Ich kann auch jedem, ich meine, wir haben jetzt auch schon lang drüber gesprochen, aber wir haben natürlich noch nicht jeden Aspekt zum Thema Long-Covid, glaube ich, hier abgedeckt. Da kann Lena sicherlich, ja, dazu sagen. Ich kann sehr, wenn ich eine Podcast-Empfehlung loswerden darf, Fighting Long-Covid, von einer lieben Kollegin, die sich mit Vis-a-vis unterhalten hat, die man so in der Hip-Hop-Szene durchaus kennt als Interviewerin, die es auch sehr, sehr früh erwischt hat mit Long-Covid, die in 4 oder 5 Folgen über all das sehr ausführlich reden. Und das hat mir auch nochmal, obwohl ich mich informiere, obwohl ich gerne solche Geschichten auch gelesen habe, um zu wissen, wie es so Leuten geht, das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie beschissen es einem damit gehen kann. Und wie viele Ärzte einen auch nicht ernst nehmen, teilweise damit.
Yep.
Das ist schon auch krass. Fighting Long Covid. Wir sind ja geübt darin, aus so einem ernsthaften Thema locker flockig rauszukommen, Clemens, mit sowas wie zum Beispiel... Ich habe keine Ahnung.
Wie zum Beispiel einem noch ernsteren Thema. Ich habe hier das Wort Fahrerflucht.
Ja, stimmt, ja. Das ist schön auch, dass wir über Fahrerflucht so laut gelacht haben vorhin.
Also, nee, ich bin tatsächlich danach nochmal zurückgekommen, aber es hat mich dann damals schon jemand gemeldet gehabt. Also.
Oh. Was war es für eine Szene? Was war es für ein Moment?
Das war, am Ende von der Ausbildung musste ich ein Führungszeugnis holen, damit ich die Bescheinigung kriege, dass ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeiten darf. Und bin zum Bürgerbüro gefahren, um diese Bescheinigung zu holen. Dann war das eine relativ enge Straße, wo dieses Bürgerbüro ist. Und da war am Ende eine Baustelle, Sackgasse, ich konnte nicht wenden. Und bin dann rückwärts rausgefahren und bin halt schräg in Happen an das Auto touchiert. Fand sie in dem Zusammenhang eben auch ganz lustig, dass ich gerade eigentlich die Bescheinigung holen wollte.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Führungszeugnis. Ja, genau. So, Stresssituation, Aussetzer gehabt, weitergefahren. Nach 5 Minuten.
Moment, gemerkt oder nicht gemerkt?
Okay. Einfach, ich hatte einen totalen Aussetzer. Hab's dann nach 5 Minuten gemerkt. Beziehungsweise hab's dann nach 5 Minuten hat's Hirn wieder eingeschaltet, bin dann umgedreht und zurückgefahren.
Also realisiert, was gerade eigentlich, du hast eigentlich zu merken, ich habe gerade ein Auto schuschiert und bin weggefahren.
Und dann Hirn wieder einschalten, festgestellt, das war jetzt irgendwie nicht so schlau. Hab dann umgedreht, bin zurückgefahren, hab die Polizei angerufen. So, ja, haben Sie das und das Kennzeichen? Ja, das hat schon jemand gemeldet. Oh. Saß da so eine hübsche Blondine in ihrem schicken Porsche und hat mir die ganze Zeit zugeschaut.
Oh, du hast einen Porsche touchiert.
Nee, es war nicht ihr Auto.
Ach so, okay. Die hat es nur beobachtet.
Ja, ich fand es nur ganz lustig, weil es war eine Erscheinung, die dann aus dem Auto kam, als die Polizei da war. Die hat sich vorher nicht rausgetraut.
Oh.
Ja, dann kam die Polizei, das waren... Ja, also die haben mir, glaube ich, 30 Mal gesagt, dass das jetzt nicht gut war, was ich da gemacht habe.
Ja, das wusstest du ja dann auch selbst, ne?
Ja, ich stand als heulendes Nervenbündel vor ihnen. Also ich kann ja nachvollziehen, dass sie sagen, es war nicht schlau, aber nach dem 5. Mal ist dann auch mal gut.
War es damit sozusagen okay oder kam noch jetzt schlimm was hinterher?
Naja, die Halterin war in dem Moment nicht anrufbar, deswegen haben sie einen Zettel dran gelassen, die hat mich dann nachmittags angerufen. Und damit, dass ich weggefahren bin, war es eine Fahrerflucht, nachdem blöderweise schon jemand angerufen hatte. Dann habe ich mit der Halterin telefoniert und der hat es total leid getan, dass ich ihr Auto angefahren habe.
Okay.
Und der hat es noch viel mehr leid getan, dass ich jetzt eine Anzeige wegen Fahrerflucht kriege.
Ja, das hätte ich, ne? Sobald es gemeldet ist, müssen die das machen, ne?
Genau, und dann hat sie aber, da hatte ich sie drum gebeten, das hat sie auch gemacht, macht sie sofort bei der Polizeiwache angerufen und gesagt, dass das von ihrer Seite aus okay ist. Weil das kann dann nochmal mildernd sich auswirken. Okay. Und am Ende waren es dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 200 Euro Verwarngeld oder sowas.
Ah, okay, da bist du dann noch halbwegs gut rausgekommen aus der Nummer. Ja. Sowas ist, ich habe das nur ein einziges Mal in meinem Leben, das ist schon sehr, sehr lange her, jetzt wird man, da bin ich nachts vom Kino gekommen auf einem riesengroßen Parkplatz, bin zurückgefahren und bin beim Ausparken an ein anderes Auto gekommen. Das Lustige war, es war ein riesengroßer Parkplatz und es war das einzige Auto, was da noch
natürlich.
Stand.
Natürlich.
Es ist so lange her, es war in einer Zeit vor Handys und die einzige Telefonzelle, die da war, die war leider kaputt. Also musste ich woanders hinlaufen. Der Kumpel von mir blieb am Auto. Dann habe ich die Polizei angerufen. Die meinten, ja, also wir wissen jetzt nicht, ob wir deswegen kommen können. Da meinte ich, aber wenn ich jetzt wegfahre, ist Fahrerflucht. Ja, das ist Fahrerflucht. Was soll ich denn jetzt machen? Also vielleicht, also ich gucke mal, ob ich da was machen kann, weiß ich aber nicht. Dann bin ich zurückgelaufen. Dann hatte mein Kumpel, der irgendwie anscheinend sehr große Angst vor Polizei hatte, hat dann nicht gesagt, dass es gar nicht sein Auto ist. Die waren nämlich dann schon da, als ich zurückkam. Und ich stand dann so daneben und irgendwann meinte der Polizist, was stehen Sie denn hier so rum? Dann meinte ich, das ist mein Auto. Dann hat er erstmal meinen Kumpel total, warum sagen Sie denn nichts? Dann kam lustigerweise noch die Frau, der das Auto gehörte und die meinte dann so, das ist mir vollkommen egal, es ist total spät, es ist ein total altes Auto, ich möchte jetzt bitte einfach fahren. Und der Polizist meinte dann, das wird nicht passieren, sie nehmen auf jeden Fall mindestens die Daten von dem jungen Mann hier auf. Das hat dann ewig gedauert, haben sie meine Daten aufgenommen und das alles sauberlich aufgeschrieben. Die Frau stand die ganze Zeit daneben und meinte so, ich möchte jetzt echt nach Hause. Und der Polizist hat auch, so, dann hat sie zum Schluss so einen Zettel bekommen mit meinen Angaben drauf, hat ihn genommen, mega genervt, ist ins Auto gestiegen. Ich stand dann noch mit der Polizei, dann ist die so 5 Meter weitergefahren, hat das Fenster runtergemacht und hat dann den zerrissenen Zettel in so 50 Mini-Flöckchen aus dem Fenster geschmissen, hat nochmal gewunken und ist dann gefahren. Und das war meine einzige ähnliche Begegnung mit diesem Thema und die Frau war so cool. Ich fand die einfach, abgesehen davon, dass dann nichts hinterherkam. Aber die Polizisten sind dann einfach schweigend umgedreht ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Das nur noch mal kurz als Anekdote.
Cool.
Mir ist gerade aufgefallen, dass im Laufe von der Anruf Clemens zu fast jeder polizeilich geahndeten, ich will nicht sagen Straftat, Fehlverhalten, ja, das in einem Polizeikatalog auftaucht, irgendeine Geschichte aus seinem eigenen Leben parat hat.
Das stimmt nicht. Das ist einfach, das ist jetzt eine ganz dramatische Verkürzung, die ja stattfindet und Verdichtung auch.
Das mag sein, aber ich bin verkatert. Ich kann mich nicht mehr an jede Folge erinnern. Mir hat man gestern mein Fahrrad geklaut. Ich bin so sauer.
Oh nein.
Es ist, ein bisschen bin ich froh drum, weil endlich kann ich mir ein neues kaufen. Das ist schon ziemlich am Arsch gewesen und ich habe seit 4 Jahren ein Schloss dran hängen, das ich nicht mehr aufmachen kann, weil ich den Schlüssel verloren habe. Also seit 4 Jahren schließe ich es nicht ab. Und sowohl meine Frau sagt immer, das wird dir geklaut. So, sie sagt, nein, es klaut keiner, weil es ist ja noch ein Schloss dran. Das sieht immer so aus. Und ein Kollege lacht mich immer aus und sagt, es wird dir geklaut. Mach das halt nicht. Wie kann man so sein, Sassi? Und mit dem war ich gestern weg. Und das Fahrrad stand 5 Meter neben uns. Wir waren im Bahnhofsviertel, wo ich mir dachte, okay, Bahnhofsviertel, Frankfurt, Bahnhofsviertel ist schon, das ist ein härteres Pflaster, sage ich mal, ist da, wo ich wohne, wo ich schon so dachte, hier ohne Schloss, naja, ich sitze ja nebendran. Und als wir dann aufgestanden sind vom Essen und das Fahrrad weg war, meinte der David, Ach, also es tut mir echt leid, aber dass ich dabei sein darf, wo es passiert. Ja.
Aber du willst dir eh ein neues kaufen.
Ich wollte mir eh ein neues kaufen. Ich war ein bisschen scharf drauf, aber ich bin ja noch so, ich kann mir ja nichts kaufen, was ich schon habe. Ich kaufe mir auch nicht nochmal ein blaues T-Shirt, wenn mir ein blaues T-Shirt gefällt, weil ich habe ja schon ein blaues T-Shirt. Ja. So bin ich. Und deshalb habe ich mal gedacht, das Fahrrad funktioniert ja noch. Da kaufe ich mir jetzt nach 11 Jahren nicht ein neues. Aber jetzt, wer weiß, wenn ich nach diesem Anruf noch Energie aufbringe, kaufe ich mir ein Fahrrad.
Ich würde dir raten, noch ein Schloss mitzukaufen.
Ja, das stimmt. Ich wollte nur, wenn die Polizei sagt, oh, das war aber eine doofe Idee mit der Fahrerflucht, mir ist was Ähnliches passiert wie Clemens, dass ich mal auf einem sehr leeren Parkplatz hinterrücks in das einzig andere parkende Auto gefahren bin, auch noch mit dem Mietauto, weil ich auf die Kinder geachtet habe, die da irgendwo rumlaufen. Und ich finde, noch schlimmer als die Polizei, die sagt, das war sehr, sehr doof, ist dann die Ehefrau, die daneben sitzt und sagt, warum hast du denn das gemacht? Diese Frage... Diese Frage, als ob ich mich morgens bewusst hingesetzt hätte, ja, heute machen wir einen Ausflug, das hätte ich ganz Mittagessen und ich fahre noch in ein anderes Auto beim Ausparken. Dieses, warum hast du das gemacht? Was soll man denn da als Antwort geben?
Weil halt.
Ja, weil ich dumm war. Genau. Weil Dinge passieren, weil das Leben so ist, wie es ist. Das ist so ein bisschen wie, das war aber dumm. Ja, weiß ich. Mhm.
Ich muss noch eine Sache dringend wissen, Lena.
Jo.
Wenn man diese Frage jetzt, wenn ich mal ganz klischeebehaftet bin, Frauen stellt, dann sagen sie vielleicht Schmuck, Diamantenreichtum, Reisen, schöne Männer, was weiß ich. Du möchtest ein Lego-Set geschenkt.
Was sind das für Sexismus-Schubladen, die da aufgehen, Clemens?
Ja, das sind ganz schlimme alte, das sage ich ja auch, das ist klischeebehaftet. Aber du möchtest ein Lego-Set haben.
Ja, Lego-Modelle sind mega. Ja, Lego-Modelle sind toll. Das macht Spaß.
Jetzt muss ich mir kurz verbildlichen, wenn du das so sagst, hinter dir ist dieses Regal mit diesem Lego zusammengebauten, wahrscheinlich nicht mal ausgepackten Lego-Kartons, die man gar nicht aufmachen darf, weil sie noch original verschweißt sind, im Gesamtwert von 15.000 Euro.
Nee, darf ich für dich antworten, ja? Lena? Ich hab ein Image von dir. Vielleicht liege ich total falsch, aber ich glaube, Lena ist nicht nur Lego-Fan, sondern auch Fan von irgendeinem Franchise. Star Wars, Harry Potter, irgend sowas. Könnte es sein?
Ja.
Ja? Und wahrscheinlich hast du die Themensets von Lego zu diesem Franchise, was es auch immer ist.
Ja.
Und das sind dann so, also keine Ahnung, ob Star Wars ist, aber bei Star Wars gibt es zum Beispiel, man kann irgendwie den Darth Vader Helm mit Lego nachbauen und dann stellt man den sich so als Büste ins Regal. Und was immer dieses, wovon du Fan bist, so ist es bei dir, oder?
Mitunter, ja. Also es fing tatsächlich damit an, es fing mit einem verregneten Freitag an, wo wir beide frei hatten und nicht wussten, was wir anfangen sollen. Also ich und mein Mann. Und dann ins nächste Spielladengeschäft gefahren sind. Um mal zu gucken, ob wir irgendein cooles Spiel finden oder so. Und dann gab es da zwei Lego-Sets von Harry Potter, die zusammen das Schloss Hogwarts ergeben haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann haben wir festgestellt, dieses Lego-Set bauen macht auch Erwachsene einfach echt Bock.
Wie viele Teile hat das dann? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Oh, ich weiß es gar nicht.
So wie bei Puzzlen, so 5000 Klötze?
Kommt extrem auf die Setgröße an. Ich muss mal schnell nachschauen, aber... Mein Mann könnte das jetzt auswendig sagen.
Natürlich, ja, natürlich. Und die stehen aufgebaut im Regal?
Nee, wir haben eine Tischplatte, wir haben eine Lego-Stadt.
Oh. Aber das stelle ich mir eigentlich schön vor. Dann geht ihr manchmal in den Laden oder so in Bubing und kauft da so ein neues Lego-Set und dann setzt ihr so abends am Tisch und bastelt zusammen das Zeug zusammen.
Ja, inzwischen baut jeder selber. Wir machen es auch nicht mehr so oft, weil die Schweine teuer sind leider.
Ja.
Aber wir haben dann, das nächste, was wir gekauft haben, war das große Herr Hogwarts.
Okay.
Und das haben wir dann zusammengebaut. Und das sind, ich wollte es gerade nachschauen. Das sind viele Teile, sehr viele Teile.
Moment mal, ihr müsst alleine, weil zu zweit ist dann doch irgendwie, das gehört da nicht hin, lass mal, ich habe einen Plan. Kommt es da zu Streitereien? Oder
warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht, Lena?
Ja, ich meine, du baust ja streng nach Plan, aber du willst es halt selber bauen und dann musst du immer warten, bis der andere fertig ist, mit dem Schritt zu bauen.
Naja, ja. Das ist so ein bisschen wie gemeinsam Serien gucken, wenn man plötzlich alleine ist und dann weiter gucken möchte, aber. Ja.
Aber nur für mich noch mal abschließend zum Verständnis. Am Ende geht es eher um das Bauen und nicht so sehr, dass ihr abends beide mit einem Glas Wein neben eurer Harry Potter Stadt steht und das nochmal so anguckt oder mit so Figürchen da durchlauft oder irgendwie sowas. Ich frage nur, ich bin da nicht in der Szene.
Es geht vor allem um das Bauen und dann auch um das Haben. Es ist halt unglaublich detailreich. So Kleinigkeiten, also weiß nicht, ich hatte mal, das sind so Stadtteile, da ist im Erdgeschoss eine Bäckerei und oben drüber wohnt einer. Und der oben drüber wohnt, kann sein Bett auf die Seite schieben und dann kann er sich aus der Bäckerei Donuts angeln.
Ja,
okay. Das sind so diese Details, die es einfach cool machen, wenn du es dann hast.
Eine Freundin von mir, ihr Freund ist Star Wars-Fan und Lego-Fan und der Running Gag in der Beziehung war immer, ja, dann schenke ich dir den Todesstern von Lego. Gibt es tatsächlich. Kostet 500 Euro, ja. Ist riesengroß. Und das war so der Running Gag. Und irgendwann hat die Freundin eine eher uncoole Diagnose bekommen, die so ein bisschen ihr Leben verändert. Jetzt nichts, wo man irgendwie stirbt, kann man mit umgehen, egal. Aber es war halt irgendwie so erstmal ein Bummer, ne? Und sie kommt da raus aus der Praxis und denkt sich so, ja, aber mir geht's ja gut im Leben, ich verdiene Geld, daran muss ich jetzt mal denken. Ich kann jetzt einfach meinen Freund den Lego-Todesstern kaufen, auch wenn er 500 Euro kostet, scheiß drauf. Ist in den Laden marschiert, hat den gekauft, hat ihn am nächsten Tag ihren Freund geschenkt. Und er packt es aus und er, bist du denn des Wahnsinns? Der kostet 500 Euro. Ja, aber lass uns doch mal gönnen, uns geht's doch gut im Leben so. Nee, weißt du, wie viel Urlaub wir davon machen können? Sind am nächsten Tag zurückgegangen und haben das in den Laden getragen und das Geld wieder geholt. Ach ja, aber es hat sie in dem Moment sehr happy gemacht, ohne dass das Ding jemals aufgebaut wurde und den Freund irgendwie auch. Aber seitdem sehe ich Star Wars Lego-Figuren bei Freunden ein bisschen anders. Ich meine, die kosten jetzt nicht 500 Euro, aber die Dinger kosten sehr viel Geld. Lena, vielen lieben Dank für das Gespräch. Du kannst, glaube ich, allen anderen bestätigen, es hat nicht wehgetan, hier mitzumachen. Oder? Oder?
Doch, ganz furchtbar. Nein, ich rede eigentlich normalerweise nicht gerne mit fremden Menschen, aber es war entspannt mit euch. Kann ich nur empfehlen.
Das freut uns sehr.
Und du könntest doch allen anderen empfehlen, auch mitzumachen, ne?
Mhm, auf jeden Fall.
Und genau, du würdest ja natürlich auch anderen Leuten empfehlen, einfach zu deranrufpodcast.de zu gehen. Und da hat man sich ja in unter einer Minute ganz schnell bei uns angemeldet. So, und dann bekommt man im Idealfall irgendwann eine Nachricht von Marion, die das Ganze für uns terminlich koordiniert. Und dann ist man schon hier bei uns im Podcast. Geht super easy und wir freuen uns wirklich, wenn ihr euch anmeldet. Wir sind jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger.
Sind wir?
Sag ich jetzt mal.
Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ja. Wir bemühen uns. Ganz kurz, um es ein bisschen einzuordnen, es liegt auch ein bisschen an uns, wir haben in letzter Zeit nicht so viele Folgen gemacht, dementsprechend haben wir Anmeldungen, hat uns Marion zurückgespiegelt, die sehr, sehr alt sind, wo Nummern vielleicht nicht mehr stimmen. Wir haben die letzten paar Male auch keine Folgen aufnehmen können, wo wir Zeit hatten, weil wir niemand gefunden hatten, der auch Zeit hat. Und das ging früher besser, als wir einen größeren Pool an Menschen hatten, die mitmachen wollen. Also wenn ihr möchtet, dass der Anruf regelmäßiger rauskommt, ist das euer hohes Interesse auch zu sagen, hey, ich mache mit oder ich empfehle es einer Freundin oder einem Freund mal mitzumachen. So viel nochmal zur Einordnung. Punkt.
So. Ich kann dir anbieten, musst du aber nicht nehmen, Lena, als Titelbild für deine Folge, wenn du im Harry Potter Kosmos bist. Ein guter Freund von mir ist schon oft gebucht worden, war sogar schon bei Klaas Häufer Umlauf in der Show als, oh Gott, wie heißt der nochmal? Double von Hagrid. Den könnte ich dir, da könnte ich bestimmt was klar machen, dass wir den als Titelbild für diese Folge benutzen dürfen. Du kannst dir aber auch alles andere wünschen, was auch immer du möchtest.
Ne, ich finde, das klingt sehr gut.
Okay, dann frage ich den mal, falls es ein Problem gibt, aber das sollte gut gehen, dann kriegst du den als Titelbild für deine Folge.
Wunderbar.
Sehr schön. Dann bedanken wir uns, dass du Zeit hattest, heute mit uns zu reden. Alles Gute und einen schönen Tag noch für dich.
Dankeschön, euch auch.
Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchholz und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, deranrufpodcast.de.